Danke für die Einladung und schön, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid. Das finde ich cool, dass sich so viele für GNU interessieren. Und da würde ich dann auch direkt mal eine kleine Umfrage vorweg starten. Wer denn vor der Ankündigung des Vortrags schon mal was von GNUNET gehört hat? Das sind ein paar, ja, okay. Wer hat es sich damit mit ein bisschen intensiver beschäftigt? Also ja, fast die gleichen, aber ein bisschen weniger. Wer hat es auch versucht zu installieren und in Betrieb zu nehmen? Jetzt, okay, same. Und womöglich auch in den Code geschaut, den versucht ein bisschen zu durchdringen. Jetzt ist es nur noch einer. Okay, alles klar. Gut, ja, GNUNET, die Grundlage für ein anderes Internet. Ich werde euch heute ein bisschen in die Grundlagen von GNUNET einführen. Deswegen werde ich initial ein bisschen was über die Motivation für GNUNET und warum man sich mit GNUNET beschäftigen sollte, erzählen. Dann werde ich die Architektur im etwas gröberen Überblick mal anreißen, danach die Anwendungsmöglichkeiten von GNUNET etwas drüber erzählen und dann einen kurzen Überblick geben, auf welche Arten und Weisen man GNUNET installieren kann, wenn man das jetzt einfach nur mal kurz neugierig ist oder tatsächlich wirklich das dauerhaft installieren möchte oder womöglich auch an GNUNET arbeiten möchte und wie GNUNET konfiguriert wird, welche Möglichkeiten man da hat. Und dann anschließend ein bisschen detaillierter in die Architektur von GNUNET einzusteigen und in das Programmiermodell von GNUNET, dann abschließend noch ein bisschen, wie man das GNUNET-Projekt unterstützen kann. Und dann im Anschluss dürft ihr mich mit Fragen löchern. So, ihr habt ja schon gehört, ich bin Tesseract und ich bin SQLShare-Entwickler. Jetzt werdet ihr euch fragen, Moment mal, SQLShare, hier geht's doch um GNUNET. Wieso, weshalb, warum? SQLShare ist eine Anwendung, die auf GNUNET aufbaut und stellt ein verteiltes, vertrauliches, soziales Netzwerk dar. Und das SQLShare-Projekt hat sich in der Vergangenheit entschlossen, auf GNUNET aufzubauen. Und ich bin jetzt ungefähr seit 2015 dabei und es hat sich dann herausgestellt, dass wir nicht nur reine Benutzer von GNUNET sind, sondern dass wir an manchen Stellen auch Bugfixing betreiben mussten oder dass wir auch Anpassungen an GNUNET vorgenommen haben. Da ist das Projekt auch sehr offen und das war ohne weiteres auch möglich. Der Maintainer ist da, wie nennt er sich mal, Benevolent Dictator und das ist eigentlich, ja, das macht auch Spaß auf jeden Fall, sich da einzubringen. Und wir haben dann auch ein relativ großes Refactoring an GNUNET vorgenommen, an einer ziemlich zentralen Komponente, nämlich der Event Loop von GNUNET, um es möglich zu machen, nicht nur die Event Loop von GNUNET selbst zu nutzen, sondern auch von Applikationen, die schon selber eine mitbringen. So, das ist ein bisschen mein Hintergrund. GNUNET ist so umfangreich, dass ich, auch wenn ihr gleich spezielle Fragen habt, im Zweifel nicht alle beantworten kann, weil es auch Bereiche gibt, wo ich jetzt nicht so viel Einblick hatte. Ich werde gleich auch so ein Schichtenmodell von GNUNET vorstellen und da ich ja eigentlich jemand bin, der GNUNET nutzen möchte, komme ich also eher von oben. Also je weiter ich in dem ganzen Layer-Modell nach unten steige, umso weniger kann ich Detailfragen beantworten. Gut, kommen wir zur Motivation. Warum sollte man sich mit GNUNET auseinandersetzen? Ich habe das hier mal kurz und knackig, das Internet ist kaputt genannt. Daneben ist hier ein Hashtag und auch ein Link dahinter. Die Folien werde ich übrigens dann auch verfügbar machen, dass man dann auch den Links, die hier in der Präsentation auftauchen, auch folgen kann. Hinter dem Hashtag verbirgt sich ein Projekt, das sich jetzt nicht nur mit technischen Aspekten von GNUNET auseinandersetzt, an dem bin ich jetzt selber nicht direkt beteiligt, aber jemand aus der SQLShare-Gruppe ist da sehr, sehr aktiv und es ist ein sehr interessantes Projekt, weil es sich eben nicht nur mit technischen Aspekten auseinandersetzt, sondern auch mit politischen und rechtlichen Aspekten, die teilweise auch, was gerade so die rechtlichen Aspekte angeht, auch in der Community relativ kontrovers diskutiert werden. Ist auf jeden Fall sehr interessant, kann ich nur empfehlen, sich das auch mal anzuschauen. Dort wird auch ein bisschen detaillierter, als ich es jetzt vielleicht machen werde, erklärt, was hinter diesem, das Internet ist kaputt, sich alles verbirgt und was da so alles im Detail kaputt ist. Ich beschränke mich jetzt erstmal auf eine relativ einfache Aussage, dass die Tools, die wir momentan benutzen, in den meisten Fällen Metadaten leaken. Inzwischen sind wir ja glücklicherweise schon so weit, dass die meisten oder viele Dinge, die wir benutzen, wenigstens Ende zu Ende verschlüsselt sind. Aber mit den Metadaten sind wir halt noch nicht unbedingt so weit, wie wir das sein möchten. Es gibt Projekte, die das angehen. Eines ist zum Beispiel das Tor-Projekt. Und wenn man sich das Tor-Projekt dann mal genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass halt auch das Tor-Projekt gewisse Probleme hat bei dem Versuch, Metadaten zu schützen. Ich habe hier mal einen Link auf das Thread-Modell von Tor dazugepackt, wo man sich das mal ein bisschen genauer durchlesen kann. Und GNUNet versucht, diese Probleme, die zum Beispiel das Tor-Projekt hat oder auch andere Projekte, entweder hat es die schon gelöst oder es wird sie in Zukunft, also es ist geplant, sie anzugehen. Ich habe hier mal eine Reihe von Punkten aufgelistet, zum Beispiel Scalability, also Skalierbarkeit. Das bezieht sich jetzt in unserem Fall auch gerade, wo wir von der SQLShare-Applikation sprechen, darauf, dass Tor eher One-to-One-Kommunikation darstellt. Also ich möchte irgendein System im Internet ansprechen und gehe dazu durch das Onion-Netzwerk. Und bei einem sozialen Netzwerk hat man ganz andere Skalierungsprobleme, die mit GNUNet besser adressierbar sind. Dann ist es auch bekannt, dass das Tor-Projekt anfällig ist für Sybil-Attacks, die bei GNUNet dadurch abgefangen werden. Das GNUNet-Routing, da werden wir gleich nochmal genauer eingehen. Das GNUNet-Routing beruht auf einer Distributed Hash Table, die nicht so wie bei anderen Distributed Hash Tables eben nicht anfällig oder sagen wir mal robuster gegenüber Sybil-Attacks ist. Ein weiterer Angriff auch auf Tor ist das sogenannte Traffic Shaping, wo also die Pakete, die durch das Onion-Netzwerk laufen, manipuliert werden, um durch die Muster, die dadurch erzeugt werden können, den Traffic nachvollziehen zu können. Das setzt natürlich alles einen Angreifer voraus, der entsprechende Ressourcen hat. Da denkt man dann üblicherweise an die üblichen Geheimdienste, die da im Spiel sind. Und auch hier hat GNUNet gewisse Mechanismen, um diesem Traffic Shaping entgegenzuwirken, indem GNUNet zum Beispiel die Pakete, die es verschickt, immer von gleicher Größe sind und dass je nachdem, welche Services man bei GNUNet benutzt, auch ein dauerhafter Strom von Informationen zwischen den Knoten ausgetauscht wird. Weiterhin gibt es noch sogenannte Fingerprinting-Attacks, wo man eben versucht, durch die Applikationen, die jetzt zum Beispiel benutzt werden, gewisse eindeutige Merkmale, die man den Nutzer zuordnen kann, dann nutzt, um Angriffe auf die Identität des Nutzers durchzuführen. Und auch hier hat GNUNet gewisse Mechanismen, in dem das Routing von GNUNet versucht, die verschiedenen Applikationen alle über zum Beispiel einen Channel abzufackeln, der zu einem bestimmten Endknoten geht, um dadurch auch zu verschleiern, welche Applikation jetzt welchen Traffic erzeugt. Und zu guter Letzt noch, dass wir bei GNUNet wirklich vollständig verteiltes System haben, das keine zentralen Knoten, keine Superknoten kennt, so wie zum Beispiel bei dem Tor-Netzwerk die Directory Nodes, die ja ein sehr lukratives Ziel für Angriffe darstellen, wenn man denn jetzt möchte, wenn man das Tor-Netzwerk angreifen möchte. So, dann kann man sich noch fragen, ja, okay, aber die Leute nutzen Tor und warum müssen wir da jetzt auch ein bisschen hinterher sein? Momentan ist es, denke ich, das ist jetzt persönliche Meinung, so, dass diese Möglichkeiten, um jetzt zum Beispiel im Tor-Netzwerk die Angriffe auf Nutzer zu fahren, zwar genutzt wird, aber jetzt nicht in einem Ausmaß, dass eine große Anzahl von Menschen jetzt befürchten müssten, da Ziel dieser Angriffe zu werden. Wenn man sich anschaut, dass es in weltweiten Backlash von autoritären Ansichten und Hang zu illiberalen Demokratien gibt, könnte man schon befürchten, dass wir irgendwann in die Situation kommen, dass die Angriffe auf solche Netzwerke verstärkt zunehmen, dass zum Beispiel die Menschen, die Directory-Server von Tor betreiben, dazu gezwungen werden, diese abzuschalten oder dergleichen, oder dass es generell verboten wird, solche Tools zu nutzen, wie es zum Beispiel in China der Fall ist, und wir deswegen uns jetzt mit Alternativen auseinandersetzen müssen und nicht erst dann, wenn es dann eben zu spät ist, sondern wirklich da uns auch darauf vorbereiten müssen. So, ich hatte jetzt dieses allgemeine Ziel formuliert, dass es um den Schutz von Metadaten geht. GNUnet hat noch andere Designziele, die ich jetzt hier mal aufgelistet habe. Das ist so, dass die auch eine Priorität haben. Also das, was jetzt zuerst kommt, ist den anderen Zielen untergeordnet. Das heißt also, GNUnet ist freie Software. Wenn man die Ziele von GNUnet nicht mit freier Software erreichen kann, Pech gehabt. Also es ist auf jeden Fall, es soll auf jeden Fall freie Software sein. Das zweite Ziel ist letztendlich das, was ich schon gesagt habe, dass es um den Schutz von Metadaten geht und dass GNUnet versucht, die Informationen, die an die Kommunikationspartner oder an Dritte geht, zu minimieren. Dass GNUnet ein vollständig dezentralisiertes System ist, das nicht anfällig zum Beispiel gegen Network Splits ist. Und dass GNUnet immer gewährleistet, dass der Kommunikationspartner, dass sichergestellt ist, wer der Kommunikationspartner ist. Also egal, um welche Kommunikation im GNUnet-System es sich handelt, es ist, wird immer adressiert über Public Keys, und damit ist sichergestellt, dass sich niemand anders in die Kommunikation einhängen kann. Dann ein weiteres Designziel ist die Abschottung der GNUnet-Software-Komponenten. GNUnet, das werde ich dann später, wenn ich genauer auf die Architektur eingehe, noch ein bisschen detaillierter erklären, versucht, die einzelnen Komponenten, die einzelnen Services von GNUnet so voneinander abzuschotten, dass es jetzt auch eine geringere Rolle spielt, wenn ein Angreifer zum Beispiel einen Angriff auf die Software in Benutzung stattfindet und sich ein Angreifer jetzt in eine Komponente reinhackt, dass er dann nicht direkt im ganzen System hängt, weil eben diese Abschottung besteht und auch nur solche Services, die unbedingt höher privilegiert sein müssen im Betriebssystem, auch diese Privilegien haben und andere eben nicht. Nein, falsch, so. Das GNUnet-Netzwerk ist offen. Das heißt, es gibt niemanden, der irgendwie Einschränkungen macht, wer dem Netzwerk beitreten kann. Es ist selbstorganisierend. Das heißt, es gibt keine Administratoren, die sagen, jetzt ist erstmal Schluss oder wir haben eine maximale Anzahl von Knoten oder dergleichen. GNUnet soll in der Theorie so viel Applikationen und Geräte, also Theorie eher bei Geräte, da kann ich vielleicht gleich nochmal was zu erzählen, unterstützen wie möglich, und soll skalierbar und wirtschaftlich sein. Also für die Erreichung der Ziele mit der hier gegebenen Priorität soll man jetzt nicht megabyteweise Cover-Traffic zum Beispiel erzeugen, so dass es keinen Sinn mehr macht, solche Technologie zu betreiben. Und es soll gewisse Belohnungen geben, wenn Knoten mehr Ressourcen dem Netzwerk bereitstellen, als sie es verbrauchen. So, ich hatte eben von dieser Schichtenarchitektur von GNUnet erzählt. Ich habe das hier mal gegenübergestellt. GNUnet ist ein Overlay-Netzwerk. Wobei es das nicht zwingend ist, aber das ist, wenn ihr jetzt auch GNU-Net installiert, die wahrscheinlichere Variante, dass ihr es als Overlay-Netzwerk benutzen werdet. Und der unterste Layer, den ich hier dem physikalischen OSI-Modell entgegengestellt habe, ist der sogenannte Transport Service. Der Transport Service ermöglicht es GNU-Net, auf verschiedenen Kommunikationsschichten zu arbeiten. Also es gibt zum Beispiel Transport-Module für Submodule für TCP, für UDP, für WLAN, für Bluetooth, für SMTP, für HTTPS. Ein Gedanke, den ich jetzt vom Kongress hatte, wäre zum Beispiel, könnte man ein Transportmodul schreiben für LoRaWAN zum Beispiel. Das wäre eine Idee, wenn man da Kenntnis in dieser Technologie hat, ein Transportmodul für GNU-Net zu schreiben, um zum Beispiel dann eine ganze Stadt mit GNU-Net abzudecken, ohne irgendwelche Abhängigkeit von Providern zu haben oder dergleichen. Dann die nächste Schicht, das ist hier Core genannt, ist die Schicht, die für die direkte Verbindung zwischen Knoten verantwortlich ist, also nicht die Schicht, die für das Ende-zu-Ende-Routing darstellt, zuständig ist, die dann auch die Verschlüsselung zwischen den Knoten übernimmt. Dann haben wir die DHT, die ich ja eben schon genannt habe, die für das Routing genutzt wird in GNU-Net und darauf aufsetzend der Kadett-Service, der für das Ende-zu-Ende-Routing auf Basis des DHT zuständig ist. Der Kadett-Layer übernimmt auch die Funktionalität, von der ich eben gesprochen habe, dass es die Möglichkeit gibt, in Channels die Kommunikation für verschiedenste Applikationen, die zu einem Node gehen, zusammenzufassen und da auch ein Multiplexing zu betreiben und so weiter. Dann es ist nicht wirklich eine Schicht, es ist eher ein Service. Dann haben wir hier den GNU-Net Naming Service, der einen Naming Service zur Verfügung stellt, den werde ich gleich auch nochmal ein bisschen genauer erzählen, der eben nicht notwendigerweise hierarchisch aufgebaut ist wie DNS und man zentralen Autoritäten vertrauen muss. Und darauf aufsetzen dann eben die Applikationen, die dann die verschiedenen Services nutzen. So, Anwendungen. GNU-Net existiert seit Anfang der Nullerjahre. Angefangen hat das Ganze mit File-Sharing. Das File-Sharing ist die Anwendung, die auch tatsächlich, was die Umsetzung des Metadatenschutzes angeht, am weitesten fortgeschritten ist. Also die File-Sharing-Komponente von GNU-Net ist tatsächlich so weit, dass auch anpassbar an die Wünsche des Benutzers eine vollständige Anonymität der publizierten Daten gewährleistet. Das kann man einstellen. Es geht natürlich auf die Performance, wenn der Metadatenschutz einen entsprechenden Level erreichen soll, dann ist das Austauschen von Daten dementsprechend auch nicht so performant, als wenn man den Anonymitätslevel runtersetzt. Es ist nicht nur so, dass man die Daten anonymisiert austauschen kann mit dem File-Sharing-Service, sondern dass auch die Daten, die man in der DHT dann publiziert, auch zwischen Knoten migriert werden können, so dass es auch eine Redundanz der Daten gibt. GNU-Net, zum Beispiel im Gegensatz zu FreeNet, kopiert nicht die kompletten Daten, sondern das kann man auch einstellen. Also je nachdem, es gibt Anwendungsfälle, wo man eine komplette Kopie der Daten haben möchte, aber die Default-Einstellung ist, dass die Daten indiziert werden und so nur ein Bruchteil der Daten der eigentlichen Datei dann auch im GNU-Net-Netzwerk verteilt werden. Ja, ich hatte gerade schon erwähnt, GNS, der GNU-Net Naming Service, ist ein Service von GNU-Netz, mit dem man die Adressierung im GNU-Netz-System durchführen kann. Im Gegensatz zu DNS hat man hier keine hierarchische an irgendwelche zentralen Autoritäten gekoppelten Service. Das Ganze ist lokal, das heißt also jeder Node, jede Identität auf einem Node, das können mehrere sein, hat seine eigene Zone, die letztendlich ein Public Key Pair darstellt, und dieser Zone können dann Labels zugeordnet werden, die, wenn sie veröffentlicht werden, in der DHT veröffentlicht werden und somit Queries auf die DHT gemacht werden können, wobei sowohl die Queries als auch die Antworten auf diese Queries geschützt sind, wenn irgendein Angreifer versucht, diese Queries oder die Antwort auszuspähen. Das werde ich gleich auch noch mal ein bisschen konkreter zeigen, wie das aussieht. Ja, genau. Dann haben wir die Möglichkeit, über GNU-Net Nachrichten auszutauschen über diesen Routing-Service Kadett. Momentan gibt es eine relativ rudimentäre Command-Line, ein rudimentäres Command-Line-Interface, das man nutzen kann, um zwischen verschiedenen Knoten Textnachrichten auszutauschen, um die Möglichkeiten von Kadett besser auszutesten, haben wir jetzt vom SecureShare-Projekt angefangen, ein bisschen aufgebohrtere Terminal-User-Interface zu bauen, mit dem man ein bisschen mehr machen kann als mit diesem Command-Line-Interface, was bei GNU-Net mit dazukommt. Und das ist so ein bisschen der Startpunkt für uns, zu lernen, wie wir Kadett nutzen können. Dann gibt es noch einen VPN-Service. Man kann mit GNU-Net VPN einrichten, so dass man Anfragen zu einem bestimmten, ich möchte es eigentlich, ja, Exit-Node machen kann, der dann zum Beispiel einen Webservice anbietet oder irgendwelche anderen Dienste, und die Anfragen zu diesem Dienst werden dann durch das GNU-Net-System geroutet. Hier ist der Anonymität-Level definitiv nicht so hoch und auch nicht vergleichbar mit dem Tor-Netzwerk. Das ist noch einer der Punkte. Gerade bei der Nutzung von Kadett ist es so, dass die an dem Routing von Kadett beteiligten Knoten prinzipiell den Traffic einsehen können, und es ist geplant, im Tor-Netzwerk noch auf Kadett aufbauend einen mit dem Onion-Routing von Tor vergleichbaren Service obendrauf zu setzen, um auch da den Metadatenschutz zu gewährleisten. So, ich hatte ja mal gesagt, dass es auf jedem Node, auf dem GNU-Net läuft, kann man beliebig viele Identitäten einrichten. Das ist jetzt mal hier die Befehlszeile mit dem Command-Line-Interface, wo man sich jetzt eine beliebige Identität mit beliebigen Stringen einrichten kann. Die kann ich dann auch abfragen. Das ist dann hier der Hash des Public Keys. Und ich kann dann in der Zone, die dieser Identität zugeordnet ist, kann ich jetzt in der DHT einen Public-Eintrag ablegen. In diesem Fall gebe ich für meine Zone mit hier dem quasi mit dem Label CCC das Label, das dann der IP-Adresse hier zugeordnet ist. GNU-Net hat auch eine Komponente, die sich auf Linux-Systemen in die Namensauflösung reinhackt, so dass man tatsächlich wirklich dann im Browser Qualified Domain Name in dem Sinne eingeben könnte, den ich jetzt hier mal mit dem Command-Line-Interface abfrage und dann eben den Eintrag in der DHT zurückbekomme. Den könnte ich jetzt dann, wenn ich dieses Modul installiert habe, was den Naming-Service quasi hijackt, würde dann genutzt werden, um bei GNUnet diese IP-Adresse abzufragen und dann die entsprechende Webseite im Browser anzuzeigen. So, Installation. Wenn ich GNUnet installieren möchte, es gibt ein Release, das ist aber mehrere Jahre alt. Von daher, es gibt auch ein Pre-Release von Anfang letzten Jahres. Ich würde aber tatsächlich empfehlen, und ich weiß auch gar nicht, inwiefern die Maintainer von Distros dieses Pre-Release überhaupt aufgenommen haben, dass wenn man mit GNUnet rumspielen möchte, dass man da zwei andere Optionen nutzt. Das wäre einmal, es hat jemand sich mal die Mühe gemacht, ein Docker-Image zu bauen, das von den GNUnet-Sourcen den Source zieht, das Ganze baut und dergleichen und das alles geskriptet hat. Das ist sicherlich die einfachste Option. Aber die beste Option ist momentan tatsächlich, sich vom Repo-Head die Sourcen zu ziehen und GNUnet zu bauen. Ich habe hier unten auch mal einen Link auf ein Repo reingepackt, wo sich jemand aus unserer SecureShare-Gruppe die Mühe gemacht hat, für Debian und für Ubuntu das Ganze mal niederzuschreiben, so dass das ist in einem relativ hohen Prozentsatz der Fälle dann auch tatsächlich klappt. Wenn der Vortrag gleich durch ist, hatte ich ja auch geplant, denjenigen von euch, die GNUnet mal installieren können, dabei zu unterstützen. Wenn ihr dann hier bleiben möchtet, können wir das dann auch gleich in Angriff nehmen. So, Moment mal, Konfiguration. Es gibt auch eine Konfigurationsoberfläche, die man nutzen kann. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe die eigentlich nie benutzt, sondern habe, weil ich dachte, dass ich so auch mehr lerne, und das ist definitiv auch der Fall, mit den Konfigurationsdateien von GNUnet gearbeitet und diese direkt editiert. Ich kann Ihnen mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Da unten sieht man das auf dem... Ich kann mal... Also das ist für mein System, was ich hier gerade habe, die Konfigurationsdatei. Das ist gerade relativ übersichtlich, weil in der Regel die Default-Einstellungen ganz gut funktionieren. Man sieht hier immer in den eckigen Klammern die Subsysteme, für die etwas konfiguriert wird. Und es gibt für diese ganzen Subsysteme gibt es diese ganzen Default-Konfigurationen. Und wenn man dann lernen möchte, was die alles tun, kann man sich die dann auch mal genauer anschauen. Hier ist das die Default-Konfiguration für das NAT-Modul, das NAT-Submodul, was dafür sorgt, dass, wenn ein GNUnet-Knoten hinter genattet ist, dass der auch von außen erreichbar ist. Und es macht definitiv Sinn, wenn man auch was lernen möchte, sich eher damit als mit der Oberfläche, mit der man konfigurieren kann, auseinanderzusetzen. Ich habe ja gerade schon gesagt, in der Regel ist es so, dass es out of the box funktioniert. Wenn man jetzt hinter einem Router sitzt und der UPnP konfiguriert hat, in vielen Fällen ist es dann schon erledigt, weil GNUnet dann mit dem UPnP-Client die dafür sorgt, dass die entsprechenden Ports von außen erreichbar sind. Es gibt ein paar seltsame Konfigurationen, insbesondere wenn man irgendwie so IPv6 Dual Light heißt es, glaube ich, hat. Das ist ein ziemlicher Pain in the Ass, aber das kann man auch lösen. Und dann hat man seinen GNUnet-Knoten laufen. Es ist tatsächlich momentan so, dass es mehr Sinn macht, zu Hause sich irgendwas, sei es ein kleiner Raspberry Pi oder irgendwas in der Richtung, dafür zu reservieren, dass ein GNUnet-Knoten permanent läuft, weil je länger der GNUnet-Knoten läuft, umso mehr Verbindungen nimmt er mit anderen Knoten auf und das Ganze läuft schon deutlich stabiler, als wenn man immer wieder seinen Laptop hochfährt, GNUnet startet, der muss sich erstmal wieder im Netzwerk bekannt machen und dergleichen. Von daher ist es auch so, dass es gibt Pläne, GNUnet auch auf mobilen Endgeräten wie Handys zum Laufen zu bringen. Ich kenne jemanden aus dem GNUnet-Projekt, der hat auch mal auf Selfish OS, also hier Jolla-Handys das geschafft, GNU.net auch wirklich zum Laufen zu bringen, aber das ist die Batterie mag das gar nicht. Und da muss tatsächlich noch ein bisschen Gehirnschmalz reinfließen, dass das auf mobilen Endgeräten auch wirklich praktikabel ist. So, Architektur. Ich weiß jetzt gar nicht, wie gut man das hier sieht. Da habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht. Oh, ist das Gott sei Dank groß genug? Ich hatte ja schon gesagt, dass GNU.net aus diversen Services besteht. Diese Services sind über APIs ansprechbar und diese APIs wiederum kommunizieren dann über Netzwerkprotokoll, entweder TCP/IP oder Unix Domain Sockets, also Interprozess Communication mit dem Service. Es ist auch so, dass es nicht nur so ist, dass jetzt irgendein User Interface auf die APIs zugreift, sondern dass auch die Services untereinander über APIs miteinander reden und damit dann diese also erstmal eine lose Kopplung und auch die Abschottung der Komponenten gegeneinander, die ich eben erwähnt habe, damit erreicht wird. So. Dann habe ich hier von der GNU.net-Seite noch. Das kann man jetzt wahrscheinlich auch doch, kann man auch relativ gut lesen. Das ist jetzt ein Überblick über die, wenn man sich in dem Source Directory von GNU.net mal umsieht, die ganzen Pakete, die es hier gibt. Da sieht man, das ist wirklich verdammt viel. Da steht dann auch immer ein bisschen beschrieben, was die Komponenten machen. Zum Beispiel hier der ARM-Service, der dafür zuständig ist, die ganzen anderen Services zu orchestrieren. Wenn ich jetzt GNU.net starte, dann ist es so, dass ich GNU.net ARM starte. Das muss ich nicht tun. Ich könnte rein theoretisch die Services auch manuell starten, aber es macht schon Sinn, das über ARM zu machen, der dann auch, je nachdem, was ich konfiguriert habe, gewisse Services starte oder andere eben nicht. Der auch dafür sorgt, dass Services neu gestartet werden, wenn sie irgendwie abgestürzt sein sollten. Oder der auch dafür sorgt, dass gewisse Services erst, wenn Anfragen von draußen kommen, die es nötig machen, dass ein gewisser Service benutzt wird, diesen auch erst starten. Und der nicht direkt die ganze Zeit läuft, wenn das gar nicht notwendig ist. Und dann gibt es hier so Services wie Peer-Info, der mir Informationen über die Peers gibt, die ich kenne. Oder irgendwo haben wir hier auch das den NUTS, das ist eher eine Library für das Nutting. Irgendwo hier haben wir Core und da kann man sich dann mal genauer über die ganzen Komponenten von GNU.net informieren. Dann gibt es eine Code-Dokumentation. Wenn man jetzt tatsächlich Applikationen entwickeln möchte und jetzt, so wie wir, auf den Kadett-Service zugreifen möchte, gibt es hier eine sehr umfangreiche Dokumentation. Und da lernt man dann, dass man sich erstmal mit dem Kadett-Service connecten muss über die API und dass man hier gewisse Händler für Nachrichten, die mit dem Service ausgetauscht werden, registrieren muss. Und bei vielen Aufrufen der APIs ist es auch so, dass man Callbacks registriert, die dann, wenn Antworten von dem Service zurückkommen, dann implementiert werden, um die Antwort vom Service entgegenzunehmen. So. Wenn man noch mehr über GNU.net lernen möchte, dann ist das Reference Manual der Ort, wo man sich umschauen sollte. Das habe ich jetzt einfach nur bei der Vollständigkeit hier mit aufgenommen. Da will ich jetzt hier nichts explizit zeigen, weil das ist auch viel zu umfangreich. Da kann man sich sehr lange mit beschäftigen. Und wer sich eher für den theoretischen Unterbau interessiert, kann sich die Habilitation von dem Maintainer von GNU.net, Christian Grothoff, mal anschauen, wenn man an der ganzen Theorie, die dem Ganzen zugrunde liegt, Interesse hat. In der Habilitation ist es so, dass es, weiß Gott nicht, alles abgedeckt ist. sondern nur die wirklich wichtigen Kernkomponenten. Wenn man darüber hinaus noch mehr wissen möchte, auf den GNU-Net-Seiten gibt es eine sehr umfangreiche Sammlung von auch wissenschaftlichen Papern, die GNU-Net zugrunde liegen. Und das finde ich auch, dass das so Überzeugende bei GNU-Net, dass wenn ich im Vergleich zu anderen Projekten, wenn ich da versuche, irgendwas über das Projekt rauszufinden, muss ich erstmal suchen ohne Ende, was da für Ideen dahinter stecken und dergleichen. Das ist hier wirklich alles sehr umfangreich. Das ist manchmal vielleicht eher ein Nachteil, weil man nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber wenn man irgendwas sucht, dann findet man dazu auch definitiv Informationen. So. Ich hatte ja eben angesprochen, dass ich auch was darüber sagen möchte, wie man das GNU-Net-Projekt unterstützen kann. Es ist so, dass GNU-Net als universitäres Projekt gestartet ist und das halt auch immer noch ist und von daher Menschen aus dem wissenschaftlichen Umfeld an GNU-Net arbeiten und Freiwillige, so wie ich zum Beispiel. Es gibt jetzt niemanden, der 5 Tage, 8 Stunden die Woche an GNU-Net arbeitet, leider, weil es tatsächlich hilfreich wäre, wenn das so wäre, weil es noch an vielen Stellen Dinge gibt, die erledigt werden müssen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das GNU-Net-Projekt versucht auch immer wieder Funding zu bekommen, um da den Ressourcenengpass zu überwinden, weil da noch relativ viel Arbeit wartet. Von daher, wenn man das Projekt unterstützen möchte, dann installiert GNU-Net, benutzt es, spielt damit rum, versucht Bugs zu finden, tragt sie in den Bug-Checker ein, schaut euch die Dokumentation an. Auch da sind sicherlich Fehler oder man kann die übersetzen. Da gibt es sicherlich auch ganz viele Dinge, die man machen kann. Baut Applikationen für GNU-Net. Wir haben uns jetzt entschieden, ein soziales Netzwerk darauf aufzubauen. Da gibt es sicherlich noch hunderte andere Ideen, was man mit GNU-Net machen kann. Behebt Bugs, wenn ihr sie findet. Das wäre natürlich auch super cool. Und ich habe ja bereits gesagt, das GNU-Net-Projekt ist sehr offen, wenn man da helfen möchte, das Projekt weiter nach vorne zu bringen, zum Beispiel an dem Onion Routing zu arbeiten, von dem ich eben erzählt habe, dann kann man ganz bestimmt auch, wenn man sich dafür interessiert, an GNU-Net weiterentwickeln. So, Kontakt. Ich habe hier ein paar Mailinglisten aufgeschrieben. Am meisten los ist momentan in der Development-Mailingliste. Die anderen, da ist nicht ganz so viel unterwegs. Dann gibt es einen IRC-Channel auf Freenode, GNU-Net. Manchmal muss man ein bisschen auf eine Antwort warten, aber es kommt eigentlich üblicherweise irgendwann eine. Und ich habe zur Vollständigkeit unten noch mal einen Link zu SecureShare auch mit dazu gepackt. Da sind wir eigentlich auch immer recht gut erreichbar über die Channel, die dort angegeben sind. Ich habe es noch nicht gemacht, ich bin noch nicht dazu gekommen, aber unter dem Link wird dann die Präsentation, ich denke mal, irgendwann morgen dann auch bereitstehen, dass man dann sich das Ganze ziehen kann und auch den ganzen Links, die ich dort angegeben habe, folgen kann. Ja, das war's und jetzt könnt ihr gerne die ganzen Fragen loswerden, die euch schon die ganze Zeit unter den Fingernägeln brennen.
Ja, erstmal vielen Dank von mir. Es war ein sehr interessanter Vortrag, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe eine schwierige Frage, die ist ein bisschen länger. Und zwar, du hast Anfang gesagt, das Projekt entstand in den Nullerjahren. Es ist auch auf meinem Schirm immer mal wieder aufgepoppt. Ich wusste bislang nicht, dass es die Habilitation von Christian Grothoff ist. Auf mich wirkt es ein bisschen so, als wäre da eine konzeptionelle Antwort in dem Projekt vorhanden auf viele Probleme, die wir aktuell haben, die allerdings, ja, ich sag mal, in vielen Situationen nicht umgesetzt ist, möglicherweise sich von der Implementation ziemlich unterscheidet von existierenden Systemen wie Tor, wo Code, der seit 15 Jahren existiert, noch nicht so recht fertig ist. Oder ich habe da jetzt OTR auch drin gesehen, möglicherweise schon von der kryptografischen Sicherheit her veraltet ist. Hin und wieder poppen auch dann wieder Systeme auf wie PEP, die sagen, wir wollen das Submessaging verwenden, von denen man dann aber auch recht wenig hört. Also was mir irgendwie fehlt, ist so eine Roadmap, eine Einschätzung der Zukunft. Was sind denn so die nächsten Schritte? Welche Komponenten sollen innerhalb dieses Jahres entwickelt werden? Was ist so die Priorität? Ja, irgendwie eine Aussicht auf die Zukunft.
Ja, jetzt hast du natürlich direkt ins Fettnäpfchen gegriffen.
Das war jetzt Absicht. Das ich nicht gewusst, sorry.
Ja, das ist tatsächlich wirklich das Problem. Also die Zusammenarbeit mit PEP war auch eine der Hoffnungen auf Funding, weil auch PEP da an gewissen Quellen, an Geldquellen gräbt, um Unterstützung einzufahren. PEP ist ja fleißig dabei, an dem, was sie gerade tun, weiterzuentwickeln. Den Status von der Verwendung von GNUnet in PEP ist meines Wissens so, dass momentan die Skalierbarkeit von Kadett im kleinen Projekt, was unter PEP läuft, durchgeführt wird, um tatsächlich die Skalierbarkeit für die Anwendung auf mobilen Endgeräten zu testen. Und dann kommt das, was ich gerade erzählt habe, nämlich noch ein relativ großer Haufen Arbeit, den man dann eben machen müsste, bis das tatsächlich möglich gemacht werden kann. Und da sind wir dann wieder bei der Ressourcenfrage.
Okay, ich würde meine Frage da gerne nochmal präzisieren. Also meine Frage ist nicht, wann ist das alles umgesetzt, sondern meine Frage wäre viel konkreter, welche Punkte sind denn aktuell in diesem Jahr in der Umsetzung, auch wenn es nur kleine Scheiben sind?
Es ist meistens so, dass es gibt zum Beispiel Doktoranden, die an gewissen Punkten arbeiten, zum Beispiel an einer Komponente, die sicherstellen soll, dass Knoten, die versuchen, das GNUnet-Netzwerk zu infiltrieren, dass die aussortiert werden. Und gerade ist auch relativ viel, hängen relativ viele Ressourcen auf zwei Projekten, die nicht direkt mit GNUnet zusammenhängen, sondern eher aus dem ganzen GNUnet-Kosmos nebendran hängen. Das ist nämlich einmal GNU-Taler, das ist ein Bezahlsystem, und einmal ein Identity-System, was Komponenten von GNUnet nutzt. GNUnet selber ist tatsächlich momentan so, dass wir versuchen, die Bugs zu fixen und die Stabilität zu erhöhen und eine richtige Roadmap im Sinne von das. Ich gucke immer mal wieder in Mantis, guck mir an, welche Bugs wir da gerade haben, dann fixe ich einen. Also es ist nicht so, dass es da den Masterplan gibt, wo steht, wir wollen jetzt das und das machen und in 2 Jahren sind wir da.
Also da reden wir vielleicht ein bisschen aneinander vorbei. Also ich finde es auch interessant, dass es jetzt Forschung in dem Bereich gibt. Mir war auch nicht klar, dass da Promotionen dran sind. Ich finde auch auf jeden Fall das Projekt auch dann interessant, wenn nicht alles bis zur Produktionsreife implementiert ist, weil gerade Forschung in dem Bereich ist auch sehr hilfreich. Hast du den Eindruck, dass viele Konzepte, die GNUnet auf diese Weise evaluiert, erforscht, dann in anderen Systemen wie Tor zur Anwendung finden könnten, oder ist das zu weit entfernt von dem, was aktuell implementiert ist?
Nee, also ich weiß, dass es Gespräche gibt mit Entwicklern des Tor-Netzwerkes, die gerade in die Richtung gehen, dass man eben versucht, die Abhängigkeit von den Directory-Servern loszuwerden. Ich weiß, dass es Gedanken gibt, eine GNS in Tor zu nutzen, Also da gibt es Überschneidungen bzw. Gespräche, tatsächlich Technologie zu nutzen. Auch in die andere Richtung, wenn es jetzt darum geht, dass GNU-Net auch ein Onion-Routing implementiert, wäre es schwachsinnig, sich nicht bei den Entwicklern des Tor-Netzwerkes Hilfe zu holen. Manchmal ist es aber auch so, dass man denkt, die Projekte kriegen es nicht auf die Reihe, miteinander zu sprechen. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr im Januar hatten wir eine Woche gemacht, wo wir auch andere Projekte eingeladen haben und die haben dann erzählt, was wir für Probleme haben bei der Umsetzung. Da war auch jemand von IPFS dort und dann stand der Christian da, also Christian Grothoff, und meinte, ja, das Problem kennen wir, das ist hier, könnt ihr drauf gucken und vielleicht inspiriert euch das oder ihr nutzt den Code. Aber ich weiß nicht wirklich, ob die das getan haben. Also das ist manchmal wirklich total seltsam, dass da nicht mehr Synergien genutzt werden. Ja. Das war auch der Weg, über den ich zu GNU-Net gekommen bin, dass ich nämlich erst mich für ein Metaprojekt interessiert habe, was eben genau versucht hat, rauszufinden, wo diese ganzen Projekte Gemeinsamkeiten haben, dass nicht irgendwo Entwicklermannjahre darin verballert werden, dass die Leute alle das Gleiche machen. Und es war unglaublich schwierig, aus den Projekten diese Informationen zu bekommen oder die Leute dazu zu bewegen, zusammenzuarbeiten. Es war ungeheuer. Das ist auch, denke ich, ein Riesenproblem in der Community.
Ja, ich habe so.
Aber ein bisschen, wir wollen vielleicht auch noch andere zu Wort kommen lassen.
Okay. Ja. Ich habe das Gefühl, es könnte eine verschiedene Sprache sein. Ich finde, Forschung in dem Bereich ist echt interessant, super wichtig und super relevant. Aber viele Open-Source-Entwickler haben vielleicht jetzt nicht so den Draht in die wissenschaftliche Community rein und sich das zu holen. Und ich finde es eigentlich richtig gut, dass GNU-Net in diese wissenschaftliche Community rein arbeitet und hoffe, dass es dann auch Teil einer Informatiker-Ausbildung werden kann. Also ich sehe das vielleicht in einem größeren Rahmen als in der Perspektive eines Entwicklers, der das nur verhindert.
Vielleicht noch ein abschließender Satz zu der Roadmap. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in dem Source Code von GNU-Net in der README-Datei doch so etwas wie ein Roadmap in dem Sinne, dass dort nicht steht, wann machen wir was, aber was müssen wir alles noch tun, damit gewisse Dinge funktionieren, besser funktionieren. Wer sich das anschauen möchte, das ist auch relativ umfangreich. Ja, jetzt hier, da vorne. Mikro, ja, bitte. Ja,
also ich hoffe, meine Frage kommt aus der Praxis. Ich erinnere mich an einen sehr guten Vortrag hier, ich hoffe einige auch. Da ging es um Praktikabilität in der Sicherheitstechnik. Ich habe den Namen vergessen, so ungefähr. Am Beispiel PGP, Enigmail, das war erschütternd, in wie viel tausend Fallen man fallen kann, und man versucht alles richtig zu machen und dann wird doch nicht verschlüsselt und so weiter und dann ist wieder alles offen. Also wenn ich mich erinnere, zum Beispiel, wenn ich mit PGP Mails ausgetauscht habe mit Freunden, naja, da hat man irgendwann mal gesagt, hier, ich habe hier einen PGP, einen Key, der soll von dir sein, der Fingerprint ist. Und dann habe ich den halt angerufen, hier, hör mal, stimmt das? Ich habe seine Stimme gehört und so weiter, zu verifizieren, ja, das Vertrauensverhältnis ist jetzt binär quasi da. Ab jetzt können wir Telefonhörer beiseite legen, ab jetzt geht's über den Computer. Aber dieses Vertrauen herstellen, wie läuft das hier ab? Oder ist die Frage jetzt doch so?
Also in GNU-Net kann man zum Beispiel von dem
diese Zahlenkolonne war ja, ja. Auch 200 also Zeichen lang oder so?
Es gibt eine Komponente in GNU-Net, die daraus zum Beispiel einen QR-Code erzeugt, den man dann einscannen könnte.
Geht mit meinem Handy nicht. Also da muss ich diese 200 Zeichen vorlesen.
Bitte? Ja, ja, also an der Praktikabilität, also ich meine, ich habe ja gerade erzählt, die Nutzung von Kadett ist die maximale Praktikabilität, die wir momentan bieten können, ist ein Command-Line-Interface. Ne? Also wir sind momentan noch ganz an ganz anderen Stellen unterwegs, als dass wir jetzt dein Bedürfnis, was sicherlich auch super wichtig ist, dass die Leute damit umgehen lernen, weil es ist ja auch ein vollkommen neues Paradigma, was hier umgesetzt wird. Mit dem Client-Server-Paradigma wird ja komplett gebrochen und auch daran müssen sich die Leute auch erstmal gewöhnen. Ne? Und das sind noch, auch was Usability angeht, noch haufenweise Fragen. PEP, was von dem wir ja gerade gehört haben, versucht ja ein bisschen jetzt gerade in diese Richtung zu gehen und hat eben mit der Nutzung von PGP angefangen, aber es ist ja nicht so, dass sie damit aufhören wollen. Die wollen ja auch noch diverse andere Richtungen gehen, um bei anderen Kommunikationsmitteln die so zu gestalten, dass die Leute eben in diese Fallen nicht mehr laufen. Und zum Beispiel, dass bei PEP ja nicht mehr diese Buchstaben-Zahlen-Kolonnen vorgelesen werden müssen, sondern dass dort Wörter gebildet werden. Das ist, glaube ich, zwar nicht ganz Kollisions-, na egal. Aber also man versucht da auch schon in diese Richtung zu gehen. Davon mal ganz abgesehen, auf der SQLShare-Seite gibt es einen schönen Artikel mit 10 Punkten, warum man PGP nicht benutzen sollte, eben genau aus diesem Grunde, weil es diese ganzen Stolperfallen gibt.
Danke.
Okay. Mhm. Sonst arbeiten wir uns einfach nach vorne. Das Mikro vielleicht dann, weil wir die Aufzeichnung, genau.
Sie haben eben erwähnt, es wurde daran gearbeitet oder darüber nachgedacht, dass man auch eine soziale Netzwerkprojekt darauf setzen könnte. Da finde ich wichtig zu verstehen, was Sie oder Ihre Kollegen unter sozial verstehen. Das, was bisher präsentiert wurde, hat mehr im Sinne Verlässlichkeit und Sicherheit, diesen Charme. Aber sozial, also für wen? Für die Menschen oder für Computer? Wer soll sozialisiert werden? Weil ich finde, die meisten Menschen benutzen Sprache und wenn ein Netzwerk nicht mit Sprache zurechtkommt, da ist es schon die Frage, welche sozialen Strukturen sind gemeint?
Ja, also um auf die Sprache vielleicht kurz einzugehen, es gibt tatsächlich einen Prototypen in GNU-Net, der auch über den Kadett-Service auch Sprache überträgt. Also prinzipiell funktioniert das auch. Das SQLShare möchte das, was wir bisher kennen, wenn wir Facebook und Konsorten kennen, auf eine Ebene heben, dass tatsächlich stumm?
Ja, Facebook ist ein Stummfilmunternehmen.
Okay, also welches Medium wir jetzt nutzen, ob wir Text oder Sprache oder von mir aus auch Bilder, Videos nutzen, ist jetzt erstmal nachgelagert. Es geht bei SQLShare darum, dass wir dadurch, dass wir ein verteiltes Netzwerk ohne Hierarchien haben, wo tatsächlich wirklich jeder seinen eigenen GNU-Net-Knoten betreiben würde, in der Lage sind, dass wir die Informationen, die wir in unserem sozialen Umfeld verteilen, eben nur noch denen zukommen lassen, für die sie auch wirklich gedacht sind, ohne dass da irgendjemand in die Kommunikation eingreifen kann oder überhaupt weiß, wer da miteinander kommuniziert. Wie das dann ausgeprägt wird, wie das zum Beispiel dann in der Benutzeroberfläche sich widerspiegelt, da könnte ich jetzt auch noch mal einen ganzen Vortrag drüber halten. Ja, bitte.
Ja,
vielleicht das Mikro?
Ich wollte noch mal anknüpfen.
Vielleicht einmal kurz warten, bis das Mikro vorne ist.
Nämlich seine Motivation, überhaupt zu sehen, dass vielleicht viele motivierte Leute auf allen möglichen Feldern aktiv sind und auch was leisten, aber zu Synergien ist unter Umständen oder Koordination so leicht nicht kommt. Und meine Frage ist jetzt, siehst du nicht eigentlich darin keine Problematik des Codierens oder dieser Fragen, sondern eigentlich eine soziale Frage? Also sozial im Sinne, wie ist die anthropologische Ausstattung eines einzelnen Codierers, dass der zum anderen nicht so ohne weiteres hinkommt. So wäre es nicht eine soziologische Aufgabe, um dein Problem zu lösen, dieses überhaupt mal zu überblicken, um dann vielleicht zu Anschlüssen zu kommen.
Ja, nun gut, das Stereotyp, dass der Entwickler eher für sich arbeitet und jetzt nicht so das das kennen wir ja alle. Wenn man jetzt hier sich umschaut, kann man das ja nicht unbedingt so nennen, sonst wären wir nicht alle hier und würden uns hier zusammensetzen, um unser Wissen auszutauschen. Aber das ist halt nun mal ein Stereotyp, was sehr, sehr immanent ist. Ne? Und dass tatsächlich das Problem, das grundsätzliche Problem ist, wage ich zu bezweifeln. Also da sind vielleicht auch noch ganz andere Mechanismen am Werk. Wenn man sich dann zum Beispiel manche Projekte anguckt, die bekommen dann von irgendeinem VC Funding und bekommen auch bestimmte Vorgaben, was sie dann jetzt mit dem Geld anfangen und dergleichen. Und die haben vielleicht auch dann einen Tunnelblick, dass sie jetzt gar nicht links und rechts gucken, sondern einfach den Plan, den sie haben, mit dem sie dann zu dem VC gelaufen sind und den sie vorgestellt haben, jetzt einfach durchziehen, weil der halt auch dann die Umsetzung sehen möchte. Das ist auch ein Problem. Da gibt es sicherlich noch ganz viele andere, die ich jetzt gar nicht, weil ich mich da jetzt auch nicht wirklich mit diesen Ursachen wirklich so intensiv beschäftigt habe, jetzt gar nicht benennen kann. Aber da gibt es bestimmt ganz viele. Aber jetzt vielleicht hier mal bitte erstmal da. Das.
Ja, vielen Dank auch nochmal. Und so in Anschluss, was der allererste Frage da gefragt hatte. Ich habe auch so den Eindruck, dass hier so ein zweites Mach entsteht. Also so ein jahrzehntelanges Projekt für ein Unix-ähnliches Betriebssystem und dann kommt halt so ein Linux um die Ecke und dann ist es, ich meine, an Mach wird immer noch geforscht, aber es ist nichts für Primetime. Also man benutzt es nicht so wirklich. Und da wäre jetzt konkret meine Frage an dich eben für SecuShare, weil habt ihr auch mal so überlegt, praktisch einfach schon mal irgendwas, auch wenn es noch nicht das letztendlich gültige, richtige ist, schon mal so zu veröffentlichen und einfach schon mal auszuprobieren, einfach schon mal zu machen und die Komponenten, die halt eben noch nicht auf GNUnet funktionieren, dann halt irgendwie anders. Und zuerst mal vielleicht mit so einem Twitter-ähnlichen, so eine Public Timeline und sowas zu realisieren und zu sagen, okay, die und nehmen wir jetzt schon mal und probieren die aus, weil ich glaube, dass es sehr viel helfen würde, auch die Sichtbarkeit und sowas zu machen. Wie ist da euer Sicht aus SecuShare?
Also es gibt ja auch noch andere Projekte, zum Beispiel RetroShare. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das geht ja ein bisschen in die gleiche Richtung. Und RetroShare, was jetzt den Metadatenschutz angeht, erledigt das über Tor. Also viele Projekte, die in die Richtung gehen, die dann vielleicht eine gewisse Funktionalität umsetzen können, gehen momentan den Weg, dass sie sagen, wir erledigen den Metadatenschutz über Tor. Und da wir gewisse Probleme identifiziert haben, wenn wir das Tor-Netzwerk nutzen würden, haben wir uns eben entschieden, also ich will damit sagen, wir sind da ein wenig nach dem Motto unterwegs, alles oder nichts. Ne?
Ja.
Ja, das können wir gebrauchen, ja. Ja, genau.
Ja, also ich fand es unheimlich spannend, interessant, wie das sozusagen dieses Projekt gegenübergestellt war, gegenüber dem Tor-Netzwerk ging, was für eine Menge von Angriffsmöglichkeiten damit verhindert werden. Und ja, ich habe jetzt die schwierige Frage, um das für mich noch interessanter zu machen. Ja, würde ich gerne noch ein bisschen mehr über die verschiedenen Angriffsmöglichkeiten wissen. Also was ist zum Beispiel, ich habe das jetzt nicht so ganz durchblickt, es waren ja mehrere Sachen, ob du da ein bisschen nochmal drauf eingehen kannst.
Jein. Also wie gesagt, die wirklich konkreten Mechanismen in GNUnet, die das verhindern, habe ich jetzt auf dem Level, auf dem ich mich damit auseinandergesetzt habe, beschrieben. Oder geht es jetzt darum, die Angriffsmöglichkeiten an sich besser zu verstehen?
Ja, genau.
Okay. Ich hatte ja eben in dieser Schichtenübersicht zum Beispiel links, da stand sowas, ich weiß nicht, ob das überhaupt aufgefallen ist, weil ich mich mit der linken Seite jetzt ja gar nicht so beschäftigt habe. Da stand ja irgendwo IP-BGP oder BGP. Und das ist Border Gateway Protokoll. Es gibt in der Internet-Infrastruktur, die wir haben, sogenannte autonome Systeme. Und wer die kontrolliert, der kontrolliert wirklich verdammt viel. Und das ist halt der Ansatzpunkt, um zum Beispiel so Angriffe wie Traffic Shaping dann anzugehen, indem man wirklich Pakete manipuliert, weil man da sitzt, wo sie alle vorbei müssen. Und es gibt auch bekannte Fälle, wo zum Beispiel in Italien Netzwerkverkehr blockiert wurde, indem eben über diese autonomen Systeme gegangen wurde. Zum Beispiel. Und ich bin jetzt kein Security-Forscher, der jetzt da sein Spezialfeld drauf hat. Ich kann bis zum gewissen Level noch ein bisschen was erzählen. Der ein Punkt ist auch, man muss natürlich auch ehrlich sein, das Tor-Netzwerk, dadurch, dass es so eine prominente Stellung hat, wird natürlich auch im wissenschaftlichen Kontext ganz anders beharkt, als es jetzt GNUnet der Fall ist. GNUnet müsste natürlich, um das, was wir jetzt theoretisch hier erzählen, tatsächlich auch nochmal valider zu machen, auch mit dem gleichen Aufwand durch die Mangel gezogen werden, wie es mit dem Tor-Netzwerk passiert. Von daher ist es vielleicht auch ein bisschen ungerecht gewesen, was ich gerade getan habe. Ne? Aber ja.
Verstehe ich das so, dass man halt in der TCPI-Schicht, also ich kenne es so, dass man generell eigentlich Bibliotheken wiederverwendet vom Betriebssystem.
Nochmal bitte?
Das scheint.
Was wiederverwendet?
Das Bibliotheken vom Betriebssystem wiederverwendet für das TCPI oder für diesen ganzen Stack. Und hier sieht es so aus, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das eine neue Implementierung ist, die ja sehr weit unten sozusagen angesiedelt
ist. Ich habe überlegt, ob ich diesen Vergleich mit dem OSI-Modell mache, weil es manchmal ein bisschen verwirrend ist. Es ist ja, ich hatte ja gesagt, dass man GNUnet als Overlay-Netzwerk benutzen kann. Das heißt, wenn ihr jetzt den Standardweg der Installation geht, dann werdet ihr GNUnet aufsetzend auf dem, was ihr tagtäglich zur Kommunikation nutzt, benutzen. Ihr werdet also das TCP Transportmodul benutzen, damit dann über TCP/IP die GNUnet-Pakete transportiert werden. Es ist halt die Möglichkeit, dass man das gegen beliebig andere Transportmodule austauschen kann und deswegen nicht abhängig davon ist, was deine Kommunikationsinfrastruktur ganz unten tatsächlich ist. Und deswegen hatte ich das halt ganz unten als Vergleich zum physikalischen Layer gepackt, weil es könnte eben auch LoRaWAN sein. Was ich ja eben auch als Beispiel angeführt hatte. Ich weiß nicht, ob das die Frage so ungefähr beantwortet.
Ja, nicht ganz.
Und vielleicht können wir dann auch einfach.
Meine Frage ist einfach, kann man sozusagen, also um jetzt dieses GNUnet anzuwenden, kann man unter anderem mal einen TCPI-Stack verwenden? Also wie
das passiert auch.
Und das, so ist es, wie alle anderen Applikationen auch, das setzt oben auf.
Ja, also genau.
Oben kommen Nachrichten rein. Pullert sozusagen runter, geht über zum nächsten Device und kommt wieder raus.
Genau.
Also das ist.
Genau. Ich könnte aber auch genauso gut ein WLAN-Mesh-Netzwerk aufbauen und GNUnet würde den WLAN-Ad-Hoc-Modus nutzen, um mit den einzelnen Knoten zu kommunizieren. Also es muss eben nicht TCP/IP sein, das wollte ich damit sagen.
Das ist austauschbar, Übertragungsprotokoll, aber es ist jetzt nicht eine Realisierung eines eigenen Übertragungsprotokolls sozusagen, um jetzt die Sicherheit hinzukriegen oder irgendwas, um meinetwegen verschlüsselt zu kommunizieren.
Um verschlüsselt zu kommunizieren, hat GNUnet seine eigenen Komponenten, ja.
Aber die sind wiederum jetzt, wie bei SSL eben auch, jetzt wo der HTTPS einfach sozusagen zwischen Anwenderschicht und ISO-Schicht oder.
Ja, das war dieser Core-Layer, der die Kommunikation zwischen den einzelnen Knoten, die jetzt nicht die Endpunkte der Kommunikation darstellen, sondern einfach Knoten, die auf dem Weg der Nachrichten liegen, die Verbindung zwischen denen, also die grundlegende Verbindung herzustellen. Da werden elliptische Kurven und AES benutzt zum Beispiel, um dort die Verschlüsselung zu erreichen. Und das übernimmt GNUnet selbst. Wir wollen ja eben gerade nicht auf diesem ganzen X509 Geraffel aufsetzen und nicht an den ganzen Problemen, die da dran hängen.
Okay.
hängen bleiben.
Okay.
Ich hätte auch noch eine Frage. Ich habe mir mal I2P angeguckt. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast. Und wenn ja, könntest du einen kurzen Diff geben, was die technischen Unterschiede zwischen I2P und GNUnet sind?
Ich habe mich tatsächlich auch mal kurz mit I2P auseinandergesetzt. Mit dem Diff bin ich gerade überfragt, den jetzt wirklich fundiert, ausführlich geben zu können. Aber wir haben auf der SecureShare-Seite solche Vergleiche auch zusammengetragen. Und ich glaube zumindest, dass da I2P auch dabei ist. Da gibt es eine Comparison-Seite, die verschiedene Projekte auch vergleicht. Also da würde ich eher jetzt darauf verweisen, dass du da vielleicht mal drauf schaust. Kann ich ja gleich auch dann einen Link dazu geben.
Okay, danke.
Mich würde noch ein bisschen mehr über den Entwicklungsstand von SecureShare mich dafür interessieren. Also wie weit seid ihr da oder wo hängt es da oder ist das alles abhängig jetzt von der Weiterentwicklung von GNUnet? Das wäre interessant.
Okay, wie gesagt, wir hatten mal gestartet, dass wir GNUnet nur benutzen wollen. Es gab da auch schon eine Implementierung in GNUnet, die Teile der Ideen für SecureShare umsetzen sollten. Die hatten aber nicht den Stand, den wir uns erwünscht haben. Und leider ist auch der Entwickler, der das entwickelt hatte, momentan nicht so verfügbar, wie wir das wollen. Und deswegen setzen wir gerade direkt erstmal wieder auf Kadett auf. Da waren schon ein paar Schichten drüber. Weil wir aber wirklich tatsächlich da Schwierigkeiten hatten, damit zurechtzukommen, sind wir jetzt erstmal wieder auf dem Kadett-Layer und wollen erstmal selber verstehen, wie wir ihn benutzen müssen. Und es ist auch so, dass wir, ich hatte ja gesagt, dass wir so eine kleine Terminal-User-Interface gebaut haben, mit dem man tatsächlich auch Nachrichten über Kadett austauschen kann. Wir haben auch schon diverse Konzepte, wie unsere Oberfläche aussehen soll von SecureShare und diverse Konzepte, wie wir dort Identities abbilden, auch die Möglichkeit, mehrere Identities zu haben. Der Plan existiert halt und dann wollten wir anfangen, das umzusetzen, sind halt auf Probleme gelaufen und sind jetzt dabei, diese Probleme zu lösen. Das hat halt angefangen damit, dass wir den Event Loop von GNUnet refactored haben, so dass es auch externe Event Loops gibt. Und jetzt sind wir halt gerade dabei, ganz konkret herauszufinden, warum wir gerade bei dem Versenden von Nachrichten über dieses Terminal User Interface auf einmal Nachrichten in der falschen Reihenfolge angekommen sind. Da sind wir jetzt gerade wirklich ganz konkret dran, das Bug zu betreiben, festzustellen, ob das auf GNUnet-Seite ist oder ob das unsere Terminal-Anwendung ist, die da irgendwas durcheinander würfelt. Und das ist momentan der aktuelle Stand. Und wir haben teilweise, manchmal sind wir vielleicht doch nicht ganz so verbohrt, alles oder nichts dabei, die Konzepte erstmal, das Ganze erstmal wirklich ganz einfach umzusetzen und jetzt nicht so ein Multicasting zu betreiben, wie wir uns das erst vorgestellt haben, weil das ein sehr umfangreiches Multicast-Protokoll bedeuten würde, dass wir umsetzen müssen, dass wir zum Beispiel erstmal damit starten, nur ein ganz simples Nachrichten gehen an alle zu implementieren und dergleichen. Und wie gesagt, der aktuelle Stand ist, wir lernen jetzt erstmal auf Kadett-Ebene damit umzugehen und wenn das funktioniert, würden wir das dann weiter ausbauen. Und dann tatsächlich wieder mehr tatsächlich an der SecureShare Funktionalität zu arbeiten, weil wir momentan halt sehr stark in GNUnet selbst hängen.
Also ab was für ein Zeitraum kann man da mit rechnen, dass man da mal was irgendwie
ja, das ist immer diese frustrierende Frage. Also es ist tatsächlich so, ich habe ja gesagt, wir sind Freiwillige, ich arbeite da so ein paar Stunden pro Woche dran. Wir sind hier definitiv nicht im Monatsbereich. Also, dass wir im Laufe dieses Jahres mal dieses Terminal-Interface jetzt zum Laufen bringen und man dann auf dem Terminal dann Nachrichten in der Gruppe austauschen kann, wo dann einer schreibt und es geht eben an alle, das sollten wir hinkriegen, ja. Alles darüber hinaus ist jetzt wirklich Glaskugelleserei. Und also es ist halt wirklich einer unserer Hauptpunkte, dass wir versuchen, irgendwo Funding zu bekommen, um einfach mit mehr Tritt diese Entwicklung voranzutreiben. Oder halt auch mit mehr Ressourcen. Ne? Also ich meine, wenn man das ordentlich steuert und einfach mehr Leute helfen bei dem, was wir tun, das wäre natürlich auch eine Variante. Ne?
Habe ich eine Idee zu, komme ich nachher vielleicht nochmal nach der Veranstaltung. Aber könntest du auch noch was zu dem Stand von GNU Taler sagen? Weil das schien mir ja doch irgendwie, habe ich mal auch im Vortrag irgendwie gehört, schon fertig zu sein. Aber da ging es jetzt eigentlich nur noch darum, die Banken zu finden, die da mitmachen.
Das ist auch mein aktueller Stand, dass momentan Gespräche mit Banken laufen, die dann tatsächlich, wenn du den Vortrag gesehen hast, dann weißt du ja, welche Rolle die da in GNU Taler spielen, dass man eine Bank findet, mit der man GNU Taler jetzt tatsächlich zum Laufen bringt. Und dann brauchen wir natürlich auch Menschen, die in ihrem Webshop GNU Taler als Bezahlsystem anbieten. Ohne die funktioniert es natürlich auch nicht. Genau. Also da, der Vortrag war ja, glaube ich, auf der FIFCON, ne? War das, glaube ich. Ne? Ja. Dummerweise, also sowohl Christian als auch ich waren nicht auf dem Kongress. Christian war verhindert, ich war krank. Das war irgendwie, da dachte ich, könnten wir uns mal wieder synchronisieren, weil wir da schon länger nicht mehr drüber gesprochen hatten, aber ja, da bin ich auch gerade ein bisschen blank.
Ja, dann danke nochmal für den Vortrag.
Ja,